Das Ziliakus Quartet mit dem zweiten Satz Andante aus dem Streichquartett A-Dur, Musik der damals 24-jährigen Komponistin Amanda Meyer aus dem Jahr 1877. Damals wurde in Berlin im Aquarium unter den Linden der Gorilla Mpungu ausgestellt. Er war der zweite Gorilla, der Europa lebend erreichte und entsprechend eine Sensation für die schaulustige Bevölkerung, genau wie für die Wissenschaft, die damals noch wenig wusste von Gorillas. Ganz anders als Hans-Werner Ingensiep, Biologe, Professor für Philosophie und Wissenschaftsgeschichte an der Uni Duisburg-Essen. Guten Morgen, Herr Ingensiep.
Guten Morgen.
Der kultivierte Affe heißt Ihr Buch, in dem Sie sich mit dem Bild beschäftigen, das sich Menschen von Ihren Verwandten gemacht haben. Dieser Gorilla Mpungu habe ich nachgelesen, der ist in Berlin gefüttert worden mit Bier und Würstchen, also doch sehr menschlich. Und zugleich hat man ihn ausgestellt als gefährliche Bestie hinter Gittern. Da ist eigentlich alles drin, von der Vermenschlichung bis zur Bestialisierung.
Das stimmt. Die Berliner haben es wohl gut gemeint mit den Würstchen, aber die hatten natürlich noch keine Ahnung, wie die sich tatsächlich ernährt haben. Aber Sie haben recht, tatsächlich ist Mpungu eine wichtige Schaltstelle für das Gorilla-Bild, das allerdings schon vorher, 20, 30 Jahre vorher, doch eher negativ war, eben als Monster und von Gorillajägern als sehr aggressives Gebilde beschrieben worden ist. Und zugleich ist der Gorilla in diesem Fall als Art in die Darwin'sche Weltanschauungslehre gelangt, sozusagen in den Kampf ums Dasein, das passt ja ganz gut, und stellt dann auch eine Wende dar in der Vorstellung von Menschenaffen. Denn vorher, vor Mitte des 19. Jahrhunderts, waren die bekannten Menschenaffen eher sanfte, eher friedliche, also zum Beispiel Orangs und dann auch Schimpansen. Und mit dem Gorilla Mitte des 19. Jahrhunderts, der dann auch von einem Schüler Darwins zum nächsten Verwandten des Menschen erklärt wird, ändert sich das.
Ja, wir kennen es dann nachher aus dem Film, der King Kong, das ist der sozusagen alles vernichten kann, der unglaublich starke, das Naturwesen, der auch auf die Wolkenkratzer klettern kann und gegen den niemand was tun kann. Warum bietet sich denn der Gorilla gerade für solche Bilder an?
Ja gut, das passte damals ganz gut ins darwinistische Weltanschauungskonzept zunächst mal. Und man muss auch sagen, dass dann bis Mitte des letzten Jahrhunderts tatsächlich das funktioniert hat, dass wir doch zumindest in den Medien ein ziemlich aggressives Gorilla-Bild hatte, das sich dann aber erst nach und nach, wie durch Mpungu, in den Zoos, wo man dann Jungtiere hatte, geändert hat. Und dann hat man gesehen, ach, die sind eigentlich doch ganz nett und haben majestätische Züge, sitzen da wie so kleine Kaiser. Der Kaiser hat übrigens auch Mpungu besucht und die fanden das alles gut. Also da ändert sich schon langsam durch die Zoos, durch die eigene unmittelbare, individuelle Ich-Du-Beziehung und Beobachtung das Gorilla-Bild. Aber das Monsterbild in der Literatur, das hält weit an und dann bis in natürlich 1933 King Kong und Co. bis heute in allen möglichen Varianten das Beispiel für ein aggressives Monster geworden ist.
Dieser Mpungu 1876-77, der war der zweite Gorilla, der Europa lebend erreicht hat. Also so viele hatte man noch nicht gesehen. Aber wann gab es denn die ersten Berichte? Wann hat man angefangen, sich auch in Europa mit dem Gorilla zu beschäftigen?
Also eigentlich gab es schon vor 2500 Jahren erste Berichte durch einen Karthager, den es nach Afrika verschlagen hatte. Und es gab auch Berichte schon im 17. Jahrhundert von Reiseberichten. Aber richtige Forschungsberichte, wo man dann die Knochen und die Felle und alles mögliche in Händen hatte, das gab es erst kurz vor Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann hatte man auch tatsächlich halbwegs solide Befunde über die Knochen, den Aufbau und dass das kleine Giganten waren und so weiter. Und dann wurde man natürlich neugierig, wie sehen die denn lebendig aus? Also mussten die Kolonialisten, insbesondere dann die Deutschen, gucken, wie komme ich jetzt an irgendeinen Gorilla? Und so ist dann eben auch Mpungu, der dann über London und durch Europa sozusagen geführt worden ist, als erster Junggorilla für längere Zeit jedenfalls nach Berlin gekommen.
Und indem man sich sozusagen annähert, nähert man sich auch an. Also es scheint zu der Zeit dann auch ein neues Verständnis für den Gorilla zu entstehen.
Ja, man beobachtet sie sehr, sehr aufmerksam. Ne? Und auch in Brems Tierleben werden dann Verhaltensdarstellungen gegeben und vieles andere. Und wie gesagt, das ursprüngliche Monsterbild, das durch Gorillajäger oder viel später dann durch King Kong wiederbelebt worden ist, dieses Monsterbild wird entmythologisiert, entzaubert. Und die Zoos haben da eine ganz wichtige Rolle, auch in den 20er Jahren durch andere Gorillas, Denn Mpungo ist leider früh verstorben und erst in der Weimarer Republik konnte man dann wiederum in Berlin Ende der 20er Jahre einen Gorilla nach Berlin bringen. Und der ist dann richtig ein kleines, ich sage mal ein bisschen böse, fettes Monster geworden, auch durch die Fehlernährung, aber auch ein Liebling in Berlin. Und der steht heute übrigens noch im Berlin Naturkundemuseum, ist ausgestopft worden und ist sozusagen der super Gorilla in Deutschland gewesen.
Den hat man aber wahrscheinlich dann auch schon nicht mehr mit Würstchen und Bier gefüttert, oder?
Teilweise auch mit Kraftsuppe und alles Mögliche. Nee, man war sich noch nicht darüber im Klaren, dass das doch so die, wenn überhaupt, im Vergleich zu Schimpansen und Orang-Utans die eigentlichen Vegetarier unter den Menschenaffen sind.
Also von der Wissenschaftlichkeit, muss man sagen, war man noch weit entfernt. Aber es scheint so eine Art von Änderung im Denken gegeben zu haben, also dass man den eben nicht mehr so als Monster sieht, sondern ihm näher kommt, der wird sogar ein Star, der wird ja sozusagen Teil der Familie, könnte man sagen. Und nachher ja dann auch wirklich.
Genau, und das fängt schon in der Weimarer Republik an, dann hängen diese jungen Gorillas an den Brüsten von Zoodirektoren. Und in den 50er Jahren dann ist es so, dass in den Zoos, wie zum Beispiel in Basel, dann die Zoodirektoren, in diesem Fall Lang, bereit sind, Junggorillas in die eigene Familie aufzunehmen. Und sie werden sozusagen wie heute meinetwegen Haushunde oder wie Kinder in Laufgitter gesetzt. Und die haben dann ihre Probleme mit ihrem Gorillabild, weil sie diese Verhaltensweisen, die sie dann da plötzlich beobachten, das sind ja fast Personen wie wir selbst, die werden dann sozusagen endgültig entmythologisiert, im Grunde durch diese unmittelbaren Zoobeobachtungen.
Aber andererseits könnte man auch sagen, man übertreibt schon wieder. Vorher sah man nur die wilde Bestie. Und wir haben ja gerade in der Sendung auch vom Gorilla-Baby Knorke gehört, das dann in den 50er Jahren ein ganzes Jahr lang in einem Kinderkrankenhaus gepflegt wurde. Das ist ja auch wieder ganz seltsam.
Ja, aber das war so, man versuchte natürlich, die Tiere so gesund wie möglich zu halten. Und also Gorillas waren wirklich Vorzeigetiere im Zoos und auch für die Öffentlichkeit als Lockmittel für Zoos unglaublich wichtig. Und von daher hat man die natürlich umsorgt. Also, dass man sie dann in die eigene Familie aufnimmt und quasi schon zu Persönlichkeiten, am Ende auch zu Personen erklärt, das ist ja die Entwicklung, die dann im Laufe des 20. Jahrhunderts sich fortsetzt, bis in die sowohl Freilandwildforschung bei Diane Fossey, aber eben auch in die Hausgorilla-Forschung, so würde ich das mal nennen, von Francine Patterson, die als Psychologin dann über Jahrzehnte Gorilla Coco bei sich aufnimmt und Filme dreht und alles möglich und quasi sie zu richtigen, ich sag mal, Personen und besseren Menschen macht.
So, den letzten Schritt, den gehen wir aber dann dabei in der Regel nicht. Also in Deutschland gab es so eine Abstimmung noch nicht, aber in der Schweiz 2022 im Kanton Basel, da gab es eine Petition, dass Affen nämlich Menschenrechte bekommen sollten. Da waren dann 75% dagegen.
Ja, also das ist sozusagen eine Folge in gewisser Weise des dritten Animal Turns, das seit den 70er Jahren die Menschenaffen, insbesondere Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans, die sogenannten großen Menschenaffen, dann in die Kontexte der neuen Tierethik gelangen. Und da wird dann in der Tat überlegt, dass es nicht nur darum geht, Tiere zu schützen, also zum Beispiel in Zuchtprogrammen zu erhalten und so weiter, sondern die Individuen und deren Leidensfähigkeit zu berücksichtigen, auch in Zoos, aber natürlich auch in Tierversuchen und in anderen Bereichen. Und so entsteht dann diese neue Vorstellung, die wirklich sozusagen dahin führt, ihnen sogenannte Menschenrechte zuzusprechen, was natürlich ein kleines Problem ist. Wenn man Menschenrechte zuspricht, dann sollte man sich genau überlegen, was für politische Rechte man dann zuschreibt und ob das nicht zum Teil naive, sentimentale Anthropomorphisierungen, Vermenschlichungen sind. Ich würde lieber von Menschen-Affen-Rechten sprechen, die dann ganz spezifisch die Eigenheiten und die Besonderheiten von bestimmten Menschenaffen berücksichtigen. Und das tut man ja auch in Zoos oder dass man heute meinetwegen solche Versuche, meinetwegen Tierversuche mit Menschenaffen bei uns jedenfalls verbietet.
Aber genau diese Überlegungen, die Sie jetzt gerade angestellt haben, die zeigen ja eigentlich, wie wir mit Affen, mit Gorillas vielleicht im Speziellen eigentlich umgehen. Also wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, dann müssen wir uns zwangsläufig gleichzeitig mit uns beschäftigen, weil es ja um den Unterschied geht.
Genau. Und ich unterscheide gerne drei Kategorien, wie wir Menschenaffen überhaupt, auch Gorillas, wahrnehmen. Einmal ist die Kategorie die Exemplarität als Exempel, als Exemplar einer Art. Dann haben wir gute Argumente, diese Exemplare und die Art zu schützen. Als Individuum, wo wir dann bestimmte kognitive Fähigkeiten, andere Fähigkeiten, Leidensfähigkeit oder sogar Todesbewusstsein oder so etwas wie bei Menschen vermuten, ne, dann haben wir zumindest gute Argumente für einen individuellen Tierschutz. Aber heute geht's eher in die Richtung Singularität. Ich nenne das so, weil hier immer ganz spezielle, einzigartige Mensch-Tier-Beziehungen, Ich-Du-Beziehungen, auch in den Medien, ne, von Charlie bis King Kong sozusagen auch wieder positiv gedreht werden. Und so werden dann aus diesen ehemaligen Monstern quasi sanfte Giganten und sanfte Riesen und Vorbildern. Und dann haben wir, wenn wir diese individuelle Beziehung haben, auch Anlässe auch in Zoos. Das ist die Stärke der Zoos, diese individuellen Beziehungen aufzubauen, zum Beispiel Patenschaften und so weiter. Ne, Aufklärung, Selbstaufklärung über unsere eigenen Vorstellungen zu betreiben über Menschenaffen und Gorillas.
Gorillas besuchen wir heute im Matinee Radio Zoo. Der Philosoph und Biologe Werner Ingsieb hat uns erklärt, warum wir Menschen sie eigentlich besuchen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur.